Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Perfekt.
Wie schön.
Ja, wir sitzen uns wie endlich wieder gegenüber nach einer längeren Pause und freuen uns jetzt sehr, für euch wieder gleich reinzustarten. Ich komme aus sehr, sehr erholsamen und schönen Flitterwochen, längerem Digital Detox, bringe Ruhe und Entspanntheit mit in diesem Podcast und ja, freue mich sehr, dass wir endlich weitermachen können und so viel sei schon mal vorausgesagt. Wenn wir nachher so ein bisschen in den Ausblick schauen, es kommen sehr viele spannende Sachen auf uns zu. Wir werden im September unseren ersten Live-Podcast auf der Next haben, 19. September, im Kontext des Reeperbahn-Festivals, den ersten Live-Podcast mit Pyle Arora zusammen aufnehmen auf Englisch. Wir werden euch die nächsten Wochen noch ein bisschen dazu abholen, was so die Themen werden, worüber wir sprechen werden, auch schon mal vielleicht ein bisschen was über ihr neues Buch erzählen. Freuen uns auf jeden Fall schon riesig, haben mehrere Gäste jetzt die nächsten Wochen geplant, tolle Themen, aber dazu später mehr. Ich freue mich nur sehr drauf. Und ja, wir haben letztes Mal über das Thema Sinn gesprochen, also den Sinn in der Arbeit finden und das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen weiterdenken, wie wir versprochen haben und uns mit dem Thema Purpose auseinandersetzen und Papa, ich weiß, dass du da schon sehr, sehr viele Workshops zugehalten hast, trotzdem fände ich es spannend, auch nochmal deine Geschichte so ein bisschen dazu zu hören, wann das eigentlich losging, dass das Thema Purpose für Unternehmen und dass man sich so stark auf das Why, warum machen wir das überhaupt alles fokussiert, dass das gekommen ist. Und ich glaube, du wolltest erstmal mit einer ganz, ganz schönen Geschichte starten. Ja. Auf die freue ich mich schon sehr.
Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du mir überlässt, jetzt auch sein lassen können, meinen Fail hier nochmal kurz mitzuteilen. Wir haben diese Folge jetzt zum zweiten Mal am Start, weil wir an der Ostsee waren und ich dort mal ein anderes Setup probiert habe und die Folge leider nichts geworden ist.
Eine Echokamera.
Mein Fehler, bisschen Echo. Und hoffentlich kriegen wir es heute besser hin, denn wir nehmen diese Folge einen Tag vor der Ausstrahlung auf.
Genau.
Aber wir haben ja noch die Nachtzeit, falls es jetzt nichts wird, gibt es halt auch einen dritten Anlauf. Ja, ich fange gerne an mit Simon Sinek und dem Golden Circle. Brauchen wir nicht groß erklären. Why, how, what? Ne? Das ist, wir machen es ganz kurz, weil die meisten kennen das Modell. Für diejenigen, die es nicht kennen, sei der TED-Talk von Simon Sinek empfohlen. Einer der Top 10, die es überhaupt gab, obwohl es, glaube ich, nur ein TEDx war und der in der Aufnahmequalität ganz, ganz schlimm ist, aber inhaltlich halt großartig. Und Simon Sinek hat im Prinzip ein Modell aufgestellt, diesen Golden Circle, wo in der Mitte das Why steht, dann ein weiterer Circle, das How und dann das What. Und er sagt, die meisten Menschen, aber auch Organisationen, Marken, Unternehmen können sehr gut sagen, was sie machen, wie sie es machen, aber nicht so gut, warum sie es machen. Und er plädiert sehr dafür, vom Kern zu starten, also das Why. Und eine der vielen schönen Geschichten, die er dort teilt, ist die Geschichte der Luftfahrt, also wann das erste Mal Menschen mit einem Flugzeug geflogen sind und erzählt diese Geschichte, indem er von Samuel Pierpont Langley beginnt zu erzählen, einem Harvard-Forscher, der auch im Smithsonian Museum war, der mit $50,000 vom Kriegsministerium ausgestattet war.
Riesenmenge Geld
damals. Die besten Leute hatte, die New York Times folgte ihm auf jedem Schritt und alle waren gespannt, wann schafft es der Samuel mit seinem Team zu fliegen. Und es gab in ein paar hundert Meilen Entfernung in Dayton, Ohio, zwei Brüder, die einen Fahrradladen hatten, Orville und Wilbur Wright. Und interessanterweise, und die Frage stellte auch, warum kennen wir eigentlich diesen Samuel Pierpont Langley nicht, sondern nur die Gebrüder Wright, die nichts hatten, weder die New York Times, weder die $50,000 noch die Wissenschaftler, sondern nur Crowd von like-minded people, nämlich ihre Leute, die dort im Fahrradladen Handwerker gearbeitet haben. Und die Gebrüder Wright haben einfach nur gesagt, pass mal auf, Männer, wenn wir das hinkriegen, wir können das ja nicht tagsüber, wir müssen es nachts machen, weil wir müssen ja auch unsere Fahrräder reparieren, wir werden kein Geld verdienen damit. Aber wenn wir das schaffen, dass wir dieses Ding flugfähig machen und jemand damit fliegt, dann verändern wir den Verlauf der Menschheitsgeschichte für immer. Das war ein Why. Und ich glaube nicht, dass sie das Konzept des Why damals hatten oder das Purpose, aber sie haben aus einer natürlichen Intuition heraus das gemacht. Und
sie haben es für die Sache getan und nicht für das Geld.
Genau, und dann ist auch klar, der Samuel, der hätte natürlich sagen können, wow, das ist ja geil, Jungs, ich werde weiterhelfen, diese Technik gut zu machen. Vielleicht bin ich der Erste, der es schafft, dass jemand von der West zur Ostküste fliegt oder andersrum, hat er aber nicht, denn er war anders motiviert durch Geld. Und das ist eine schöne Geschichte und die hat mich damals sehr begeistert, wie ganz viele andere Werber und auch Marketeers. Und das war so ein Startschuss, dass Unternehmen, glaube ich, sich vermehrt mit diesem Thema beschäftigt haben.
Genau, es gab ja viele Unternehmen, die schon Purpose hatten und auch einen starken Purpose hatten, aber das ist jetzt gefühlt, fast jedes Unternehmen probiert, das klar zu definieren, ist, glaube ich, etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat und vor allem für meine Generation ja eigentlich schon selbstverständlich ist, dass es klar ist, dass man weiß, wofür steht das Unternehmen, wie positioniert man sich im Kontext politischer Strömungen, der eigenen Wertevorstellung. Arbeitet man dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird oder beutet man die Welt nur aus? Ich glaube, dass sehr, sehr viele, mich eingeschlossen, auch wenn ich natürlich beim riesigen Unternehmen arbeite, die nicht nur für die Guten arbeiten, aber trotzdem haben die eben sehr, sehr starken Purpose, der auch schon sehr lange und wirklich sehr stark durchgezogen wird. Und das finde ich gut und das finde ich wichtig. Und ich glaube, da geht es vielen in meinem Alter so. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Modelle. Ich will gleich auch nochmal darauf eingehen, wie es für dich damals war, als du angefangen hast zu arbeiten. Aber wir haben ja das einmal uns angeschaut im Vorhinein, was die Theorie so sagt zu dem Thema, wo wird Purpose eingeordnet. Und du hattest ja eine Definition gefunden, die dir nicht so gut gefiel.
Ja, also ich habe ein bisschen einfach mal geguckt, was gibt es noch so im Netz. Und ganz viele Unternehmen arbeiten damit. Und was ich sehr spannend fand, Randstadt, also so ein Unternehmen aus dem Work-Bereich, die formulieren, also wichtig sind immer diese drei Begriffe, die drei meistgebrauchten Begriffe, Vision, Mission, Purpose, sauber abzugreifen. Die gängigste Variante ist die Vision, ist das Abstrakte, was ich erreichen will, also das große Ziel. Für viele ist das der Nordstern, ne, wo sie hinwollen. Die Mission ist so ein bisschen die Haltung. Bei Apple ist dieses Think Different. Ne? Wie wollen wir es machen? Think Different. Und der Purpose ist dann das Warum. Also das ist unsere Existenzberechtigung. Und Randstad hat jetzt eben das anders formuliert. Die sagen, ja, Purpose Warum, Vision ist aber wie und Mission ist was. Es kann auch sein, dass es einfach nur Übersetzungsfehler ist. Ja. I don't know.
Das glaube ich auch. Also ich persönlich denke ja immer gern in so zielorientierten Modellen, auch wenn man langfristig das einordnet, in oder über die Strategie und die eigenen Zielformulierungslösungen. Ich persönlich arbeite so nach dem Modell, wenn man sich das auch zirkulär vorstellt, wie bei Herr Sinek, dass drumherum eigentlich der Purpose, genau das, was du gesagt hast, der zeitlose North Star ist, warum existieren wir? Darunter liegend ist dann die Vision, so welche Zukunft wollen wir gestalten? Mhm. Also klar, wir wissen, warum wir existieren, aber was wollen wir auf dem Weg dann auch bewegen? Dann die Strategie eben für die nächsten 1 bis 2 Jahre. Wie gewinnen wir auf diesem Weg? Was zeichnet uns aus? Was sind unsere strategischen Themen? Und darunter dann die Zielerreichungsmechanismen, wie zum Beispiel OKRs, und darunter dann eben die Initiativen, unser Daily Business, was machen wir in den nächsten 1 bis 4 Wochen. Also von der Initiative, den täglichen, wöchentlichen Projekten hin zum Purpose, der über allem liegt, aber ohne den eben auch genau solche Konzepte wie OKRs nicht funktionieren, worüber wir ja gesprochen hatten, auch vorher schon, auch im Kontext von Unternehmenskultur, dass es schwierig wird, eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, wenn die Leute nicht wissen, wofür sie arbeiten und was der eigentliche Purpose ist, warum man morgens aufsteht. Mir persönlich geht es ja auch so, selbst wenn ich nur sage, dass Leute eine bessere Experience haben, wenn sie über eine Auto-Website gehen und weniger Stress haben dabei, das zu bedienen. Manchmal hilft mir das, aus dem Bett zu kommen. Es hilft mir natürlich mehr zu sagen, ich unterrichte Studenten oder Studierende. Aber trotzdem hilft mir das manchmal in so ein bisschen stressigen Phasen auch zu sagen, okay, für irgendjemand wird es gut sein. Irgendjemand mache ich hoffentlich den Tag besser, selbst wenn ich die Welt nicht rette. Und genau das kann ja auch der Purpose von einem Unternehmen transportieren. Man muss nicht immer die Welt retten. Und ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen nicht festgefahren momentan, aber ich finde es halt spannend, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Vielleicht da nochmal kurz in deine Geschichte, weil jetzt ist natürlich auch in deinen eigenen Gründungen das immer ein wichtiges Thema gewesen, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen. Aber wie war es, als du damals in die Unternehmensberatung gegangen bist? Also erstmal, du hast ja bis zum Doktor durchstudiert. War es damals, weil ich erinnere mich, in meinem Studium war eben genauso Purpose, Simon Sinek, das waren alles Themen, die in super vielen Seminaren vorkommen. Weil natürlich, das einfach ein sehr spannendes Thema ist. Aber war das bei dir damals im wissenschaftlichen Kontext, in den ersten Jobs, überhaupt schon so relevant?
Also aus der Erinnerung war das Wort Purpose nicht Teil. Also es gab sowas wie Unternehmenszweck, also was ja Purpose auch ist. Das wurde auch diskutiert, aber waren die beiden deutlich mehr benutzten Begriffe waren Vision und Mission. Und ich habe damals, als ich anfing, Workshops auch zu machen, strategische Workshops zu machen, häufig die Situation gehabt, dass ich mit Vorständen und Geschäftsführern geredet habe, die diese Begriffe bunt durcheinander gemischt haben, so wie ich es eben gerade vorgelesen habe. Und ich habe damals mal so eine kleine Matrix dann gemalt, die alle ganz cool fanden zum Erklären. Da habe ich also unterschieden abstrakt, konkret und dann, was will ich erreichen, wie will ich es erreichen? Und bei abstrakt, was ist es die Vision? Abstrakt wie, ist es die Mission und abstrakt konkret war dann die Ziele, schon nicht abstrakt konkret, konkret was erreichen waren dann die Ziele und konkret wie erreichen waren Werte, Leitlinien. So.
Aber du musstest dir eigentlich dein eigenes Bild
machen. Ich habe mir so ein eigenes Bild gemacht und hab das immer so vorgeschlagen, habe gesagt, können wir uns darauf einigen und das hat wurde immer angenommen. So, jetzt muss man eigentlich noch dieses was, wie, warum ergänzen und dann geht die noch nicht ganz auf, da bin ich noch ein bisschen am Arbeiten, aber ich glaube, das gefällt mir an deiner Beschreibung auch so. Du lässt ja den Begriff Mission weg. Ich finde dich völlig okay, also weniger Begriffe helfen häufig und du hast erstmal für dich ein Modell geschaffen, mit dem du in die Diskussion gegangen bist und das finde ich genau richtig und ich glaube, das ist, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, wichtig, sich wirklich Definitionen festzulegen, sagen, das verstehen wir darunter. Ich habe mal so ein ganz tolles Beispiel gehört, eine Brauerei, die Purpose einführen wollte und die Mitarbeiter sich total gesperrt haben und damit nichts anfangen konnten.
Ja.
Und eine regionale Brauerei, aber mit großer Bedeutung in Deutschland, ich sage jetzt nicht, welches war. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir wollen uns ja wozu? Also wozu gibt's uns oder wozu machen wir das? Und das fanden dann die Leute gut. Und das kann ein anderes Wort sein, was man dafür definiert.
Genau, ich glaube auch, da muss man nicht streng sein. Es muss nur für alle klar sein und eben nicht nur von oben nach unten, sondern eigentlich muss man zuhören, was ist das, wofür ihr arbeitet, was treibt euch an. Und im besten Fall wächst ein Unternehmen natürlich von Anfang an mit einer starken, mit einem starken Purpose, einer starken Vision. Ich hoffe, man hört es nicht.
Toll, mein Hund hier im Hintergrund rumwürgen. Lass ihn ein bisschen rum. Lass ihn ein bisschen würgen, wie darf das?
Aber das fand ich eben nochmal ganz spannend, hatte ich letztens mal wieder gesehen, das Bild von dir und von deinem ehemaligen Geschäftspartner André, wie er in eurem ersten Büro sitzt, weil du ja von Anfang an eben das auch sehr wichtig bei dir im Unternehmen fandest und das, glaube ich, auch sehr erfolgreich umgesetzt hast. Da habe ich diesen Spruch an der Wand, einfach der mir wirklich, seitdem ich das gesehen habe, dieses Bild in Erinnerung ist, Freunde, wir haben unsere beste Zeit noch vor uns.
Ja.
Und ich finde, das ist ein Spruch, wenn man damit ein Unternehmen gründet, das ist super, super stark. Ich glaube, der kommt von André, ne?
Ja, aber André hat ihn sich geliehen. Gute Kreative leihen sich auch Dinge und das war von Ronald Reagan. Der hat jede seiner großen Reden damit beendet. Friends, the best is yet to come. Und das war für uns in der Phase, wo wir wirklich Phasen hatten, wo wir richtig hart arbeiten mussten und Phasen, wo wir auch im Zweifeln waren. Es hat uns in schwierigen und aber auch in guten Phasen geholfen, weiterzumachen. Und wir haben uns damals, wurden wir auch, da war auch noch, als wir gegründet haben, war auch noch das Thema Vision noch stärker. Was ist eure Vision? Und André hat dann immer Helmut Schmidt zitiert, ne, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen und hat immer gesagt, ja, wir wollen nicht so ein Ankündigungsding machen, wir wollen uns erstmal reinfühlen und vielleicht in 3 Jahren mal drüber reden. Und wir hatten dann nach einigen Jahren einen Blick auf die Agentur. Wir haben gesagt, wir sind eigentlich eine Mischung aus einer kleinen und einer großen Agentur. Klein, also die Inhaber sind ganz dicht an den Leuten dran, auch an den Kunden, sind bei jedem Kunden involviert. Aber wie eine große, weil große Marken, große Themen und dann wurde daraus, dass wir Deutschlands kleinste Großagentur sind. Und das hat viele, viele Jahre gehalten. Das ist, weiß ich gar nicht, wo ich es einordnen soll, weder Vision, Mission noch Purpose, aber das ist auch nicht immer entscheidend. Entscheidend ist, dass die Leute was damit
anfangen können. Die Message dahinter, genau, ja.
Und dass wir uns auch mal fragen konnten, okay, wie würde denn Deutschlands kleinste Großagentur das machen? Ne? Prozesse schnell, dicht dran sein, aber eben wie eine Großagentur, große Strategien, internationale Kampagne. Wir haben ja unsere erste Audi-Kampagne, wurde in fast 100 Ländern ausgespielt, das war die Q7-Einführung. Genau. Und ich glaube aber trotzdem, dass Firmen, also heute ist das Thema Purpose von diesen drei Begriffen fast das Entscheidende,
ja.
Weil es das ist, was häufig auch die langfristigste Komponente hat. Ne? Die Vision wird auch mal wieder geschärft, nachgeschärft, neu formuliert. Man kann auch einen Purpose nachschärfen, aber das also ein wirklich solides Fundament zu haben, okay, warum machen wir das, warum gibt es uns und
ja,
wie also, schon gesagt, das muss nicht immer Weltrettung sein.
Nee, ja. Genau, das darf sich auch entwickeln und ich glaube eben, es gibt Gründe, warum es so viel Literatur zu dem Thema gibt, es in der Wissenschaft so wichtig geworden ist, so viele Unternehmen sich damit auseinandersetzen, weil am Ende stimmt es, wenn man jetzt, sei es, ob man alleine oder zu zweit ein Startup gründet oder einfach sich nochmal auch als Unternehmung hinterfragt, warum tue ich das, was ich tue, warum tun meine Mitarbeiter und ich das, was wir tun. Die Antwort darf sich auch bewegen, aber sich mit der Frage auseinanderzusetzen und in den Denkprozess zu gehen, ist, glaube ich, in jedem Fall sinnstiftend, weil auch dann man hinterfragt, ob man Sachen weiter tun sollte oder nicht. Ich habe jetzt gerade eine Seminararbeit von einer Studierenden auch gelesen und bewertet, dass in dem Unternehmen ist es auch so, dass es jetzt irgendwie in die fünfte, sechste, siebte Hand gewandert ist und sich eben auch jetzt sehr gewandelt hat im Kontext von umweltbewusster zu agieren und ein ganz neues Geschäftsmodell auszumachen, weil das eben der Generation so wichtig ist. Und ich glaube, insbesondere Familienunternehmen sind da so mächtig, weil das, was über allem steht, ist, wir wollen es in die nächste Generation geben. Und natürlich ist da die mächtigste Message, wenn man auch die weiteren Generationen erhalten möchte, dass man auch als Unternehmung sich dafür einsetzt, dass es der Welt besser geht. Mhm. Und da können wir, glaube ich, vielleicht schon mal mit einem Case starten, den wir beide sehr, sehr gut finden, wo wir beide der Meinung sind, dass das the way to do it ist. Und das ist eben Patagonia. Wir haben auch unterschiedliche Meinungen zu vielen anderen Unternehmungen. Papa ist immer eher der Meinung, jemand ist erfolgreich, dann ist es auch ein guter Mensch. Ich frage da immer erst lieber fünfmal nach, womit man dann sein Geld verdient und ob das alles rechtmäßig ist.
It's not true.
Aber bei Patagonia sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass das als Unternehmung und vom Konzept her eigentlich das ist, wie man sich positionieren soll. Natürlich ist Mode nie nachhaltig und natürlich kann man das auch irgendwo kritisch sehen, aber ich glaube, dass es wenig Unternehmen, insbesondere in diesen Bereichen, die sich so stark ihre eigenen Werte verschrieben haben. Wir empfehlen da auch ganz klar das Buch von dem Gründer Let My People Go Surfing. Super, super schönes Buch.
Ja, lass uns da mal ruhig mal eintauchen. Also ich finde, was ich ganz spannend finde, du hast es gut geframed. Lass uns nochmal die Zahlen dazu angucken. Wir haben ja mal den Asket-Gründer, auch ein nachhaltiges Modelabel bei uns im Podcast gehabt und der hat uns damals eine Zahl an den Kopf gehauen, dass jedes Jahr 100 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt werden und 80% davon im ersten Jahr weggeschmissen werden.
Ja. So.
Und das natürlich, genau wie du sagst, Fast Fashion ist etwas, was uns umwelttechnisch sehr, sehr belastet.
15% der globalen Emissionen, ja.
Und Patagonia hat als Purpose mal formuliert gehabt, so sinngemäß das beste Produkt herstellen, keinen unnötigen Schaden verursachen, das Geschäft nutzen, um Lösungen für die Umweltkrise zu inspirieren und umzusetzen. Und haben dann irgendwann noch einen Gang draufgelegt und haben gesagt, wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplanet zu retten. So. Und dann Anzeigen geschaltet mit alten Surftrunks von 1994, bisschen zerflattert und dann drüber geschrieben, better than new. Und die Botschaft ist, wenn deine Hose so aussieht und einen kleinen Riss hat, komm zu uns, wir nähen die und du brauchst keine neue.
Ja.
Mit der Jacke genau dasselbe.
Voll.
Na, dann ich haben die irgendwann.
Meine einzige Patagonia-Jacke für alles von Wandern über Angel, also für jede Arbeitsmethode. Und das ist wie neu, das Ding. Also.
Und der Yvon Chouinard, ich weiß gar nicht, ob man richtig ausspricht, hat das Unternehmen sich selbst geschenkt, also in einer Stiftung überführt, als Beitrag zum Kampf gegen Klimawandel. Er sagt, er möchte, dass die Firma nur noch ihrem Purpose verantwortlich ist und keinem Shareholder, außer der Mutter Erde. Ne? Also Earth is now our only shareholder.
Schon sehr cool.
Und so ein Unternehmen macht dann eben auch keinen Black Friday. Und sagt, nee, wir wollen nicht
das. Das machen wir zu.
Ja, wir machen zu und schicken unsere Leute in die Natur, damit die auch nicht nur woanders billig kaufen. Also ganz, ganz starkes Unternehmen. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt und sich mal anguckt, wie die das auch übersetzen. Also was heißt dieser Purpose für den Einkauf, für die Qualitätssicherung, fürs Marketing, für jede Abteilung. Man kann quasi aus dem Purpose, so wie du es vorhin gesagt hast, die OKRs ableiten quasi. Ne? Ja. Über die Strategie OKRs für jeden Bereich, und das ist ein super Beispiel. Ja.
Das finde ich auch. Wir hatten ja schon mal über das Beispiel, so zum Beispiel Refinery 29,
ja,
gesprochen. Und da ist natürlich ganz klar die Message toll gewesen. Aber ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie die war? To let women see, feel and claim their power. Ne? Ja, okay. Das ist eine Medienseite gewesen und die haben genau zum richtigen Zeitpunkt eben dieses The Arise of the Strong Women gefühlt.
Weiß noch, als ich einen TED-Talk bei OMR gehört hatte von einem, der dachte, geil,
ja. Also kann man lesen. Super Typ. So, und die haben es eben leider nicht gelebt. Ne? Die haben
extrem
Microaggressive Menschen mit People of Color haben sich total ausgestoßen gefühlt und die haben es nicht gedreht gekriegt, genau.
Ja, weil auch da, glaube ich, dann die Führungsetage eher wieder so Leute wie sich selbst eingestellt hat, zumindest der toxischere Teil, haben wir auch drüber gesprochen, wie schwierig das sein kann, sich nicht reflektiert wurde und dann kann die Message doch so gut sein. Das muss einfach von oben auch gelebt werden und klar sein, dass man sich da identifizieren kann.
Wir haben einen Case, über den wir kontrovers, also in der Probeaufnahme diskutieren, würde ich gerne nochmal rausholen. Das ist das Thema Nike und das ist das Thema Colin Kaepernick, damals 49ers Quarterback, einer der besten 10 Spielmacher in der National Football League, Super Bowl nicht gewonnen, knapp, aber immerhin reingekommen, und der hat als die Unruhen immer lauter wurden, die Misshandlung von People of Color durch Behörden, durch Polizei, hat er angefangen, sich hinzuknien während der Nationalhymne, was ein Teil des Landes unterstützt hat und nachgemacht hat. Auch andere Sportler haben ihm gefolgt, auch Leute in Deutschland, Teams haben sich hingekniet. Und ein anderer Teil hat das als disrespectful der Flagge gegenüber gesehen und Leute aus dem Trump-Lager haben das richtig hart kritisiert. Und Nike hat als einziges ihm die Treue gehalten, denn er hat seinen Vertrag, der auslief, nicht verlängert bekommen. Keine andere Mannschaft in der NFL hat quasi diese heiße Kartoffel angefasst, weil sie alle gesagt haben, wissen wir auch nicht, wie das ausgeht. Also niemand hat da Haltung gezeigt, beziehungsweise eine Haltung in eine bestimmte Richtung. Nike hat gesagt, er wird das Gesicht unserer Kampagne. Believe in something, even if it means to sacrifice everything. So, das glaube ich, weiß nicht, ob es gutes Englisch ist, aber ungefähr so war die Botschaft. Also glaube an etwas, selbst wenn es bedeutet, wichtige Dinge zu zerstören. Und er hat seine Karriere zerstört und geopfert. Und es gab diesen Drop des Aktienkurses. Es wurden Sachen verbrannt auf der Straße öffentlich. Es haben sich viele Leute dagegen gewendet. Aber die Hardcore-Fans haben mehr gekauft und der Kurs hat sich schnell erholt.
Würde da eingrätschen und sagen, ich glaube einfach, am Ende des Tages ist Nike als internationale Marke so mächtig, dass sie sowas dann auch mal aushalten können. Wenn jetzt aber sie wirklich, weil sie haben ihre Kernzielgruppe ja verstanden, weil die Kernzielgruppe sind nicht Rednecks und nicht, also ohne es jetzt zu despektierlich zu sagen, aber halt offensichtlich rassistische Menschen, die
Wie kann man nicht despektierlich über rassistische Menschen reden?
Ein fairer Punkt. Nee, ja. Rednecks, ich weiß nicht, ob es...
Nein, das ist, glaube ich, kein korrektes Wort, sollten wir nicht benutzen.
Auf jeden Fall sind das nicht die Hauptkunden von Nike. So, ja. Die tragen sowieso eher New Balance, würde ich jetzt mal sagen, nachdem ich da länger gelebt habe im Mittleren Westen. Und
was New Balance übrigens auch nicht so cool findet. Aber
da gehe ich fest von aus. Ich trage jetzt einfach New Balance. Aber also nur um Under Armour vielleicht, da ist der Chef ja eher rechts. Naja, auf jeden Fall war es ja zum Beispiel, ich nehme da gerne dieses Beispiel von Bud Light, die Dylan Mulvaney als transsexuelle Person als Testimonial genommen hatten, um eine spezielle Flasche, Dose rauszubringen und die, die gar nicht so groß beworben wurde, aber was halt einen solchen Aufschrei unter den evangelistischen Christen und ähnlichen, die halt die Kernzielgruppe von Bud Light sind, ausgelöst hat, dass wirklich der Betrieb stillstand und der Kurs, also der Gewinn so krass eingebrochen ist, dass nach 3 Tagen die Kampagne gestoppt wurde, nach ein paar Monaten wurde die Marketingchefin entlassen, das Testimonial eine riesen Hasswelle bekommen, hat sich danach auch niemand drum gekümmert, wie es der dann damit ging. Aber die Marke macht jetzt gefühlt wieder Werbung mit Adlern, die durchs Bild fliegen und Yeah America und so schnell geht's dann. Man kann nicht auf Zwang probieren, seinen Purpose so durchzudrücken oder so
ja,
zu ändern.
Ja, aber das ist ja auch nicht der, also ich glaube, der Unterschied ist einfach, Nike hat das in der DNA verankert, ne?
Genau.
Just do it, heißt auch genau. Sehr stark, steh für das Richtige ein und die haben, wenn du dir da Leitlinien anguckst, die gehen alle in die Richtung und Bud Light hat dieses Thema einfach aufgegriffen, weil es ein heißes Marketing-Thema ist.
So ja, die wollten eine neue Zielgruppe erreichen, so. Weil keiner aus der Generation trinkt geguckt. Das Bier.
Ja, und haben nicht geguckt, passt das eigentlich zur Marke.
Genau, und hatten halt aber eine relativ progressive Marketing-Chefin. Problem ist aber, man muss sich damit auseinandersetzen, was ist der Wert, für den das Unternehmen steht und ja, da kann es halt eben auch dann mal nach hinten losgehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn bei Nike, die jetzt ihre Kernzielgruppe angegriffen hat, was Nike nicht tun würde, weil, genau. weil die einfach schlauer sind, dann hätten sie auch ihre Kampagne wieder zurückgezogen. Also,
ja. Aber der Unterschied ist der, ein starker Purpose hilft, Fehler zu vermeiden.
Ja.
Ein starker Purpose, der gelebt wird. Ne, das Starbucks-Beispiel, was wir in der Unternehmenskulturfolge hatten, ist ähnlich. Ne? Da hat das Unternehmen eben radikal gesagt, nein, wir sind the third place, wir wollen, dass du dich da wohlfühlst. Egal welche Hautfarbe, egal ob du einen kleinen Kaffee trinkst, wir wollen nicht, dass irgendjemand rausgeschmissen wird und hat 180.000 Menschen einen halben Tag in den 8.000 Filialen in Nordamerika geschult zum Thema, Voll. Wie gehen wir miteinander richtig um. Ne?
Ja, da hatten wir ausführlich drüber gesprochen. Du wolltest das Dorfbeispiel, glaube ich, noch einmal aufgreifen,
genau.
So als letzter.
Ja, wir haben noch 5 Minuten.
Letzter Punkt.
Genau.
Dankeschön.
DAF ist insofern interessant, weil DAF auch in dem Unternehmenskontext Unilever spannend ist. Unilever hat irgendwann festgestellt, dass die Marken, die einen starken, relevanten und gelebten Purpose haben, doppelt so schnell wachsen im Portfolio wie die anderen und hat entschieden, wir wollen auf Corporate Level einen haben, wir wollen für jede Marke einen entwickeln und wir bieten unseren Mitarbeitenden an, auch ihren Purpose zu entwickeln. So, darauf gehen wir jetzt nicht ein, das können wir irgendwann nochmal als Sonderfolge machen, da hätte ich coole Gäste dazu. Und DAF hat eben einen richtig radikalen Schwenk gemacht, der immer risikobehaftet ist. DAF war die etwas langweilige Variante von Nivea, eine Marke, die in den USA wirklich so als die Marke für die klassische Hausfrau positioniert war. Und aus dieser Positionierung heraus aber einen Schritt gegangen ist, hat gesagt, okay, die Fashion-Industrie und so weiter, Beauty-Industrie zeigt uns immer dieselben 20 ja. Supermodels und Gesichter.
Das so sieht kein Mensch Standard, aus.
So sehen wenig Leute aus. Und ganz, ganz viele junge Frauen, ältere Frauen leiden darunter. Und DAF hat quasi eine Strategie entwickelt, jede Frau ist schön.
Ja.
Und hat das in unterschiedlichsten Kammern immer wieder ausgesteuert. Also hat ein Zeichner, der quasi Fahndungsfotos zeichnet, hinter eine Wand gesetzt und eine Frau musste sich selbst beschreiben und hat die gezeichnet. Dann hat eine andere Frau diese Frau angeguckt und hat aus dem Blickwinkel es beschrieben und die Bilder, selbst wenn es gefaked ist, ne? Also die Bilder waren dann immer schöner. Als die Oscar-Verleihung war, haben die irgendwann rausgekriegt, dass es jedes Jahr 5 Millionen Hate-Tweets von Frauen über andere Frauen oder über sich selbst, über das Aussehen gab und 80% davon waren rund um die Oscar-Verleihung. Und dann haben die eine Kampagne extra da gemacht, ey, das ist einfach scheiße. Das Oscar ist nicht das, was normal ist, sondern ihr seid alle schön.
So, und wirklich. Das ist ein sehr aktuelles Beispiel, wo sie sich zusammen, ich weiß nicht mit welchem Unternehmen, aber dafür einsetzen, dass eben Frauen in der Spieleindustrie besser repräsentiert werden, weil sich, glaube ich, 98% der Frauen natürlich nicht wiederfinden in diesen gezeichneten Körpern. Für Männer ja das Gleiche, mit sehr überzeichneten Körperform, ja. Wenn man das mal so nett umschreiben möchte. Und da sich eben auch dafür einsetzen, dass sich Menschen repräsentiert fühlen und gesehen fühlen. Und deswegen, man nimmt das der Marke ab. Die Marke lebt das seit 20 Jahren und steht dafür ein und setzt das Marketingbudget dafür ein. Und genau, also wir können, glaube ich, so ein paar Learnings festhalten. Also ein Purpose kann eben dabei helfen, eine starke Marke aufzubauen, wie wir jetzt bei Nike mit dem Colin Kaepernick Case gesehen haben. Purpose kann dabei helfen, ein neues Unternehmenskapitel aufzuschlagen, wie uns DAF zeigt. Purpose kann sich auch mal weiterentwickeln, wie wir es bei Patagonia sehen. Im besten Fall irgendwann zu einer Institution, die für sich und ihren Purpose lebt und nicht mehr Shareholder Value den ganzen Tag kreieren muss. Und ja, ein starker und gelebter Purpose kann Unternehmen auch durch Krisen tragen. Den Starbucks-Case haben wir schon ein, zwei Mal angesprochen. Und ein Purpose kann eben, auch wenn er nicht gelebt wird, zur Bedrohung werden, wie bei Refinery 29.
Genau. Zuletzt vielleicht nochmal was zu den Zahlen. Ich hatte die Zahl von Unilever genannt. Die Marken mit Purpose wachsen doppelt so schnell wie die ohne Purpose. Brighthouse, eine Tochter von Boston Consulting, hat mal 10 Jahre lang verfolgt, wie sich Werte entwickeln. Und hat festgestellt, die Markenentwicklung von Marken mit gelebtem, starken, relevanten Purpose plus 177% statt 85% des Durchschnitts. 88% der Verbraucher wollen Purpose, pro 10% mehr Purpose im Unternehmen, der gefühlt wird durch die Mitarbeitenden, 8,1% weniger Fluktuation. Also, ist ein
Thema, was sich lohnt. Vor allem auch bei Marken einkaufen, die ihren Purpose leben, für Gen Z noch stärker. Da können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. So oder so. Ich glaube, wir haben viel Inhalt wie immer in unsere 30 Minuten gepackt. Wir hoffen, dass es für euch schön war. Ich werde heute nicht so viel schneiden können, weil die Zeit drängt. Es ist schon relativ spät am Abend und wir sind sehr hungrig.
Ja.
Aber es war trotzdem ganz schön, mit dir wieder zu sprechen, Papst.
Ich fand es auch okay, dass wir jetzt zum zweiten Mal gemacht haben. Danke, dass du mich, Boomer, nicht gedisst hast, sondern liebevoll jetzt durch diese Folge gepeitscht hast. Und wir freuen uns auf die nächste Folge schon. Ein kleiner Ausblick. Wir machen das eine Folge zum Thema Berufseinstieg. Mhm. Wollen wir jetzt gar nicht genau sagen, was wir da machen. Aber
das Thema Karriere kam am besten bei euch an. Deswegen werden wir auch weiterschauen, in den Themen zu arbeiten. Aber ihr wünscht euch was. Wir delivern. Wir sind der Wunsch-Podcast.
Wir freuen uns weiter, wenn ihr uns helft, die neuen OKRs zu erfüllen. Da steht unter anderem drin 105-Sterne-Bewertung.
So, das ist, genau, das haben wir da losgelegt. Die ersten 50 haben wir geknackt, glaube ich, schon 60 bei Spotify. Vielen Dank an euch alle. Wirklich wundervoll. Und wir freuen uns eben auch, einige von euch live zu treffen auf den Podcasts, die so kommen. Wir werden da weiter anteasern die nächsten Wochen. Wünschen euch jetzt eine wundervolle Woche und einen guten Start in den Tag, ein gutes Ende, einen schönen Urlaub, vielleicht wieder am Strand. Grüßt uns den Strand. Bis dahin, macht's gut.
Tschö, tschö.
Tschüss.